Schön, dass du da bist. Willkommen zu unserer heutigen tiefgehenden Analyse. Wir haben eine wirklich intensive Entdeckungsreise vor uns heute. Und
ja, eine sehr intensive.
Absolut. Und das ist ein Thema, das absolut jeden von uns betrifft. Wir schauen uns nämlich nicht einfach nur irgendwelche historischen Dokumente an, sondern wir tauchen so richtig in ein universelles menschliches Problem ein. Auf unserem Tisch liegt heute ein faszinierendes Hauptdokument. Es ist eine sogenannte Kundgabe von Bertha Dudde, datiert auf den 8. Oktober 1943.
Genau.
Aber wir belassen es nicht dabei. Wir haben dazu so eine ganze Sammlung von theologischen und philosophischen Kommentaren. Also von jahrtausende alten biblischen Versen bis hin zu Texten von spirituellen Lehrern wie Thomas von Kempen, Luisa Picaretta, Derek Prince und Bruno Gröning.
Und all diese doch sehr unterschiedlichen Quellen, die kreisen um eine verblüffend identische Beobachtung menschlichen Verhaltens.
Mhm.
Es geht im Kern um die Fallstricke unseres eigenen Egos. In den vorliegenden Texten wird das oft als Eigenliebe oder Selbstzentriertheit bezeichnet.
Richtig.
Wir analysieren heute, wie dieser Zustand der starken Ich-Bezogenheit uns innerlich gefangen hält. Und wir betrachten die geradezu paradoxe Mechanik, wie man sich laut diesen Quellen aus dieser Falle wieder befreien kann.
Okay, also lass uns das mal aufdröseln. Dieses Dokument aus dem Jahr 1943, das bildet ja das Fundament unserer heutigen Betrachtung. Bevor wir jetzt voll in diese psychologischen Mechanismen einsteigen, müssen wir kurz den historischen und konzeptionellen Kern dieses Textes klären.
Ja, das ist wichtig für den Kontext.
Was genau ist überhaupt eine Kundgabe und was beschreibt Bertha Dudde in diesem spezifischen Text?
Also der Begriff Kundgabe bezeichnet in diesem Rahmen einen Text, der als geistig empfangen oder innerlich diktiert verstanden wird.
Mhm.
Wenn wir uns das Datum ansehen, also Oktober 1943, dann bekommt das Ganze eine immense historische Wucht.
Mitten im Krieg.
Ganz genau. Die Welt befindet sich mitten im Zweiten Weltkrieg. Europa versinkt in Zerstörung und Hass. Und genau in dieser Zeit der maximalen äußeren Dunkelheit entsteht ein Text, dokumentiert als Kundgabe Nummer 9214, der die Architektur eines geistigen Reiches beschreibt.
Wo er völlig andere Gesetze herrschen, richtig?
Genau, ein Reich, in dem völlig andere Gesetze herrschen. Die grundlegende These dieses Textes lautet, dass in diesem feinstofflichen oder jenseitigen Bereich die einzige gültige Währung und das einzige Entwicklungsprinzip die Liebestätigkeit ist.
Die Liebestätigkeit?
Ja. Das Jenseits wird hier eben nicht als ein statischer Ort beschrieben, an dem man nach dem Tod einfach so verweilt, sondern als ein hochdynamischer Zustand der fortwährenden geistigen Entwicklung.
Das ist ein enormer Kontrast zu der Zeit, in der das geschrieben wurde. Ich meine 1943, die Währung in dieser beschriebenen Welt ist also eine völlig immaterielle. Da wird nicht von Reichtum gesprochen oder intellektuellem Wissen oder Status, sondern ausschließlich von Taten der selbstlosen Liebe.
Wir können dieses Bild der Währung sogar noch etwas weiter fassen. Der Text beschreibt es nicht als simplen Transaktionsmechanismus, sondern fast als eine fundamentale physikalische Gesetzmäßigkeit der Seele.
Okay.
Jede Tat der uneigennützigen Liebe führt in diesem System zu einer unmittelbaren, vermehrten Kraftzufuhr.
Ah.
Und damit zu geistigem Fortschritt, das ultimative Ziel aller Wesen in diesem Kosmos, wie die Quelle es nennt, ist die Gottnähe. Jeder noch so kleine Akt der Nächstenliebe verändert die energetische Beschaffenheit der Seele und ebnet so den Weg zu diesem Ziel.
Das klingt erst einmal total harmonisch. Aber der Text verbringt ja eigentlich extrem viel Zeit mit dem eigentlichen Konflikt. Es wird so eine sogenannte unerlöste oder unwissende Seele im Jenseits beschrieben.
Ja, genau.
Das ist psychologisch ein ziemlich harter Zustand. Es wird extrem betont, wie unendlich schwer dieser geistige Fortschritt ist, wenn diese Seele in der sogenannten Eigenliebe feststeckt. Sie bewegt sich quasi keinen Millimeter vorwärts.
Bemerkenswert ist dabei die psychologische Schärfe, mit der diese Quelle den Begriff der Eigenliebe definiert.
Mhm, denn das ist ja nicht einfach nur Egoismus.
Richtig. Was hier wirklich faszinierend ist, wir sprechen hier nicht von Narzissmus im modernen, klinischen Sinne oder von einfacher Eitelkeit. Die Quelle beschreibt einen Zustand völliger Isolation. Die Seele macht sich selbst zum absoluten Mittelpunkt des Universums.
Wahnsinn.
Das Resultat ist hochinteressant. Diese Seele fühlt sich zutiefst unglücklich, aber sie spürt keine Reue. Im Gegenteil, sie fühlt sich ungerechterweise behandelt.
Ah, diese Opferrolle.
Ganz genau. Sie sieht ausschließlich ihr eigenes Los, fixiert sich auf die eigene Not und ist strukturell komplett blind für das Leid aller anderen um sie herum.
Das erinnert mich wirklich stark an dieses Phänomen der kognitiven Verzerrung oder der selektiven Wahrnehmung, das wir ja auch im Alltag total oft erleben.
Absolut, ja.
Wenn man in so einer Abwärtsspirale hängt, dann entwickelt man ja oft einen extremen Tunnelblick. Man hat buchstäblich das Gefühl, die ganze Welt hat sich gegen einen verschworen.
Der Text nutzt ein faszinierendes Konzept, um diese kognitive Verzerrung zu illustrieren. Die Eigenliebe wirkt wie ein Filter, der die eigenen Fehler komplett verschleiert.
Mhm.
Man verliert jegliche Fähigkeit zur kritischen Selbstreflexion. Gleichzeitig entwickelt man aber eine Hypersensibilität für die Verfehlungen der anderen.
Das ist ja ein krasses Bild. Weißt du, für mich ist das so, als säße man in einem dunklen Raum, beschwert sich bitterlich über diese Dunkelheit, hat aber eine Lupe in der Hand.
Ja, ein gutes Bild.
Und mit dieser Lupe sucht man ausschließlich die Fehler der anderen im Raum, über die man sich dann moralisch erhaben fühlt.
Richtig.
Die Quelle sagt ja auch ganz explizit, dass diese Haltung die Seele hart und gefühllos macht. Sie nimmt schlichtweg keinen Anteil mehr an der leidenden Umwelt, weil sie so sehr mit der eigenen Empörung beschäftigt ist.
Diese Wahrnehmungsverzerrung ist der absolute Kern des Problems. Die Seele isoliert sich durch ihre Empörung selbst.
Mhm.
Aber das beschriebene System überlässt diese Seelen eben nicht einfach ihrem Schicksal. Die Quelle führt an dieser Stelle eine Intervention von außen ein. Es treten sogenannte Lichtwesen auf den Plan.
Die Lichtwesen, genau.
Ihre spezifische Aufgabe in diesem geistigen Reich ist es, an diese isolierten Seelen heranzutreten und ihnen diesen Mechanismus der Liebe zu erklären. Sie versuchen, der unwissenden Seele begreiflich zu machen, dass ausschließlich die Zuwendung zum Mitmenschen oder in diesem Fall zur Mitseele die Befreiung aus diesem kraftlosen Zustand bewirken kann.
Aber hier kommt jetzt ein sehr dramatisches Element des Textes ins Spiel. Diese Lichtwesen haben offenbar ein ganz klares Limit. Sie können die Seele nicht einfach packen und aus der Dunkelheit herausziehen.
Nein, das können sie nicht.
Die Quelle betont mehrfach, dass oft endlos lange Zeit vergeht, weil die Lichtwesen die Seele nicht zwingen können. Das ist eine echt beklemmende Vorstellung. Eine endlose Zeit in dieser Dunkelheit, nur weil keinen Zwang ausgeübt werden darf.
Das wirft eine wichtige Frage auf. Warum kann dieses hochentwickelte System keinen Zwang ausüben? Die Antwort der Quelle liegt im absoluten Primat des freien Willens. Die Mechanik der geistigen Befreiung funktioniert in dieser Architektur ausschließlich auf der Basis völliger Freiwilligkeit.
Weil erzwungene Liebe keine Liebe ist.
Genau. Ein erzwungener Akt der Liebe ist per Definition keine Liebe mehr und erzeugt daher auch nicht diese beschriebene Kraftzufuhr. Die Lichtwesen können belehren, sie können Gelegenheiten zur Hilfeleistung arrangieren, aber der entscheidende Impuls muss von innen kommen. Die Seele muss völlig aus freiem Antrieb hilfswillig werden.
Der Wendepunkt ist also ein radikaler Fokuswechsel. Der Text formuliert das als harte Bedingung. Die Seele muss die eigene Not ignorieren und versuchen, das Leid anderer zu lindern. Und dann, erst dann, strömt Kraft zu. Es wird lichter, das Wissen wächst, quasi als physikalisches Gesetz des Jenseits.
Wir sehen hier eine direkte Korrelation zwischen der Hinwendung zum anderen und der eigenen inneren Erhellung. Es ist ein Kausalzusammenhang, der unserer irdischen Logik oft widerspricht.
Ja, total. Wir denken ja immer, wir müssten erst unsere eigenen Probleme lösen, bevor wir anderen helfen können.
Richtig, aber der Text dreht diese Logik komplett um.
Ich frag dich da draußen mal direkt. Kennst du das? Dass man erst aus seiner eigenen gedanklichen Abwärtsspirale herauskommt, wenn man plötzlich jemand anderem helfen muss? Man bemitleidet sich selbst, kreist nur um den eigenen Stress. Und dann klingelt das Telefon, ein Freund braucht akut Hilfe. Man vergisst sich selbst für eine Stunde, fokussiert sich komplett auf den anderen und merkwürdigerweise fühlt man sich danach selbst gestärkt. Die eigenen Probleme wirken plötzlich viel kleiner.
Das ist eine sehr präzise Beobachtung, die zeigt, wie universell dieses Muster ist. Und das bringt uns zu einem entscheidenden Punkt unserer heutigen Analyse. Diese Erkenntnis ist keineswegs exklusiv auf diese Bertha-Dude-Kundgabe beschränkt.
Hier wird es nämlich richtig interessant. Wenn wir uns die anderen Begleittexte anschauen, zeigt sich, dass dieses Prinzip epochenübergreifend bestätigt wird. Wir haben da ja drei spezifische biblische Fundamente.
Ja, die Bibelstellen flankieren das Konzept perfekt. Das beginnt mit dem 1. Korintherbrief, Kapitel 13, Vers 5. Die Liebe sucht nicht das ihre.
ein starker Satz.
Er dekonstruiert die Idee, dass Liebe ein Instrument zur eigenen Bedürfnisbefriedigung ist. Wahre Liebe richtet den Blick zwingend auf den anderen. Der zweite Impuls stammt aus Philipper 2, Vers 4. Jeder achte nicht nur auf das eigene Wohl, sondern auch auf das der anderen. Das ist eine praktische Handlungsanweisung für genau diesen Fokuswechsel.
Und dann ist da der dritte Vers aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 6, Vers 38. Gebt, dann wird auch euch gegeben werden. Wenn man das isoliert betrachtet, klingt das schnell nach so einem kosmischen Tauschgeschäft. Ich gebe was, damit ich mehr zurückbekomme.
Diese Interpretation greift zu kurz. Wenn wir das mit dem großen Ganzen verbinden, erkennen wir, dass im Reich Gottes ein paradoxes Gesetz herrscht. Wer festhält, verliert. Wer loslässt und gibt, empfängt. Wer liebt, wird frei. In der materiellen Welt wird mein Besitz weniger, wenn ich teile. In der geistigen Welt potenziert sich die innere Kraft durch das Verschenken.
Dieses Festhalten an sich selbst führt zu Enge, das Geben zur Freiheit. Das bringt mich direkt zu den Stimmen anderer Denker aus unseren Unterlagen. Ich zitiere hier mal begeistert Thomas von Kempen. Der schreibt: Wer sich selbst zu sehr liebt, kann Gott nicht frei dienen. Man müsse sich selbst vergessen, um echten Frieden zu finden.
Thomas von Kempen beschreibt den Verlust der Handlungsfreiheit durch ständige Nabelschau. Ein räumlich noch stärker greifbares Bild liefert uns die Mystikerin Luisa Picaretta. Sie formuliert es so: Die Seele, die sich selbst vergisst, findet Raum für Gott.
Ah, also Selbstlosigkeit schafft überhaupt erst den Raum. Das ist ein starkes Bild.
Solange das innere Volumen vollständig mit dem eigenen Ego, den Sorgen und der Empörung gefüllt ist, existiert schlichtweg kein Raum für diese göttliche Kraftzufuhr.
Bruno Gröhling bringt das auf eine sehr bodenständige Ebene. Er sagt: Denke nicht nur an dich selbst. Wenn du an andere denkst und ihnen helfen willst, kommt auch die Kraft zu dir zurück. Das ist exakt das, was die unwissende Seele im Dude-Text lernen muss.
Zu runden, müssen wir das Zitat von Derek Prince hervorheben. Seine Diagnose lautet: Der größte Feind der Liebe ist Selbstzentriertheit.
Da ist wieder diese Eigenliebe-Problematik.
Genau. Und bemerkenswert ist sein Nachsatz: Wenn wir anfangen, anderen zu dienen, beginnt Gott auch unsere eigenen Bedürfnisse zu ordnen. Das ist die Lösung für das Problem der unerlösten Seele.
Das entlastet einen ungemein. Indem ich die Not eines anderen lindere, wird mein eigenes Thema auf einer anderen Ebene gelöst.
Wir stehen uns nicht mehr selbst im Weg. Der Blick nach außen ist der Schlüssel, der das innere Gefängnis aufschließt.
Wir haben jetzt viel über historische Texte und jenseitige Sphären gesprochen. Also was bedeutet das alles für dich im Hier und Jetzt? Die Unterlagen bieten uns ja praktische Übungen, die nicht fürs Jenseits, sondern für dein heutiges Leben gedacht sind.
Der Praxisteil beginnt mit einer inneren Prüfung. Dem Leser werden zwei reflexiven Leitfragen an die Hand gegeben. Die erste Frage lautet: Denke ich momentan hauptsächlich an mein eigenes Problem?
Und die zweite Frage: Sehe ich überhaupt noch die Not anderer Menschen? Das ist ein harter Realitätscheck. Wenn du die erste Frage mit Ja und die zweite mit Nein beantwortest, sitzt du mit deiner Lupe im dunklen Raum.
Um dieses Muster zu durchbrechen, listen die Quellen konkrete, kleine Handlungsoptionen der Hilfsbereitschaft auf. Das bewusste Ändern der Blickrichtung im Kleinen. Man kann heute ganz bewusst jemandem ermutigende Worte sagen
oder ganz praktische Hilfe leisten im Alltag.
Oder falls direkte Interaktion nicht möglich ist, fürbittend für jemanden beten. Die gedankliche Ausrichtung auf das Wohl des anderen.
Begleitet wird das von einem kurzen Gebet aus dem Text. Es lautet: Herr, nimm die Eigenliebe aus meinem Herzen. Lehre mich, andere zu sehen und ihnen zu dienen. Lass deine Liebe durch mich wirken, damit auch ich den Weg zu dir finde. Es bittet eben nicht um die Lösung der eigenen Probleme, sondern darum, die Selbstbezogenheit abzulegen.
Ziehen wir ein Fazit aus all diesen Quellen, dem Dude-Text, den biblischen Versen, den Mystikern. Der Kern ist überall gleich. Je mehr der Mensch sich selbst zum Mittelpunkt macht, desto enger und kraftloser wird sein inneres Leben, ob im Diesseits oder Jenseits. Doch wo selbstlose Liebe beginnt, öffnet sich der Weg zur Freiheit und zu Gott.
Das ist ein tolles Fazit. Bevor wir uns verabschieden, möchte ich dir noch einen finalen, provokanten Gedanken mitgeben. Wir haben ausführlich über die Lichtwesen im Jenseits gesprochen, die den egozentrischen Seelen geduldig erklären, wie sie durch Hilfe an anderen ihre Dunkelheit überwinden können. Wenn diese Mechanik der Selbstlosigkeit aber im Hier und Jetzt ganz genauso funktioniert, sind wir dann vielleicht durch unsere eigenen kleinen Taten der Hilfsbereitschaft, wie ein ermutigendes Wort oder praktische Hilfe, bereits aufgerufen, genau diese Lichtwesen für die Menschen in unserem Umfeld zu sein, die aktuell in der Dunkelheit ihrer eigenen Egozentrik feststecken? Denk da mal in Ruhe drüber nach. Danke, dass du bei dieser Analyse dabei warst. Bis zum nächsten Deep Dive.